Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zu einem weiteren Spezial-E-Pod. Folge 4 in dieser Woche, in der wir alte Formel-E-Rennen, die denkwürdigsten Formel-E-Rennen seit immer irgendwie so schauen. Wir sind live im Internet zu hören. Wir gucken das Rennen jetzt allesamt zusammen. Und für diejenigen, die das verpasst haben, gibt es genau diese Folge jetzt hier zum Hören. Ich bin schönerweise wie an jedem anderen Tag der Woche auch nicht alleine. Mit dabei ist Tobi Wirz.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Svenny König.
Hallo, schönen guten Abend.
Und Timo Pape.
Hallo zusammen.
Schön, dass wir alle da sind. Wir gucken heute ein altes Formel-E-Rennen aus Saison 3. Das Finale von Saison 3, beziehungsweise noch nicht ganz. Das Vorfinale quasi. Der vorletzte Lauf der Formel-E-Saison 2016-17, den Montreal-E-Prix 2017. Titelentscheidung war angesetzt an dem Wochenende. Buemi hat zwei Rennen vorher ausgesetzt und dann einen Unfall im freien Training gehabt. Di Grassi könnte also den Titel holen. Noch dazu waren an dem Wochenende, als wir geschrieben haben, Timo und meine Wenigkeit nur so halb verfügbar. Da können wir gleich noch ein paar Storys erzählen. Ein verrücktes Wochenende. Und natürlich die Situation nach dem Rennen ist auch nicht zu vernachlässigen. Svenny, du hast dir das Rennen ausgesucht für diese Woche. Magst du kurz erzählen, warum und weshalb du dieses Rennen unbedingt schauen wolltest mit uns?
Oh, ich wusste, aber ich hatte schon wieder vergessen, dass das das Rennen war, wo bei euch so viel Chaos war. Da war ich ja noch gar nicht dabei, aber weiß ich nicht. Ich liebe das Rennen einfach. Da war schön viel los und schön viel Beef danach und man hatte irgendwie was zu erzählen und ganz viele Memes bei Instagram und es war irgendwie, war lustig.
Lustig ist es allemal. Wir gucken jetzt wie immer zusammen das Rennen. Diejenigen, die live dabei sind, müssen sich um nichts kümmern und diejenigen, die das gehört haben in den letzten Tagen und Wochen vielleicht nicht ganz, aber in den letzten Tagen wissen, wie das geht. Ihr macht das Video auf YouTube, ist verlinkt in der Episodenbeschreibung, setzt die Zeitleiste auf 0 Sekunden und dann zähle ich uns ein und dann drücken wir gleichzeitig auf Start und dann gucken wir zusammen das Formel-E-Rennen und lehnen uns zurück. Nüsse, Popcorn irgendwie machen uns einen netten Abend und Tobi findet das ganz lustig, weil wir gerade Witze über Nüsse gemacht haben.
Tobi, weh kommt in die Pubertät.
Ich hab über was ganz anderes gelacht, aber ist egal.
Oh weh.
Ja, im Chat. Ne?
Was steht denn im Chat? Wir haben
einen Gruppenchat.
Ach so. Ja, wir haben natürlich einen Gruppenchat, wo dann unsere Live-Hörer mit dabei sind. Ach, es ist einfach fabelhaft. So.
Eigentlich meinte ich die WhatsApp-Gruppe, aber egal.
Ach so. Wir können jetzt einfach mal loslegen. Ich denke, die im Nachhinein Zuhörer haben das Video inzwischen aufgemacht und reiben sich schon die Hände. Denn jetzt geht es los. Ich drücke auf Play in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Play.
And we go green.
Und es geht direkt los mit der Startaufstellung, wie damals üblich in den Rennrückblicken. Auf der Pole Position Lucas Di Grassi und direkt neben ihm ein alter Tachita, das erste Tachita-Jahr damals gewesen, ne? Saison 3.
Ja, damals noch ohne Sieg.
Damals noch ohne Sieg, du hast ganz recht. Ach, die Spannung.
Also Ampel geht aus und los geht's.
Auch wenn das nur ein paar Sekunden waren, es ist schon spannend, wenn so eine Ampel rot wird und dann ausgeht.
Das besonders ist interessant
immer wieder schön, diese alten Lackierungen zu sehen.
Guck mal an, wie der Jaguar da außen vorbeifliegen, also wollte, nicht geschafft hat, aber auch die alte Jaguar-Lackierung war cool. Und hier die erste Schlüsselszene, Tobi.
Oh ja, Sebastian Buemi ist nur im Mittelfeld gestartet und ist dann jetzt hier quasi in der Carbon Area und muss sich da ein bisschen gegen die beiden Andrettis wehren, die dann doch relativ aggressiv waren. Buemi im Qualifying Zweiter gewesen, aber nach dem Unfall im freien Training musste die Batterie gewechselt werden. Deshalb 10 Startplätze zurück, also Startplatz 12 direkt hinter Daniel Abt. Und er hatte auch keinen so guten Start, liegt aktuell, glaube ich, nur auf Platz 15.
Tja, und diese Szene, die ich angesprochen habe in der ersten Kurvensequenz, da gab es einen Kontakt mit Antonio Felix da Costas Auto. Und wenn der jetzt geradeaus fährt, sieht man, wie er da das Lenkrad zur Seite ziehen muss, hat sich nämlich die Aufhängung dabei beschädigt. Und das wird ihn jetzt diesen gesamten ersten Stint beschäftigen. Damals, Saison 3, war das vorletzte Jahr mit dem berühmten Fahrzeugwechsel. Das bedeutet, wie vorgestern, als wir Buenos Aires geguckt haben, wird es heute auch wieder einen Autowechsel geben.
Ja, Fokus jetzt natürlich voll auf Buemi in den ersten Runden. Hier haben wir ihn wieder on board, weil natürlich dann jetzt die Titelentscheidung anstand. Hier übrigens die Kurve, in der er im freien Training ziemlich schwer gecrashed ist. Da musste das Auto komplett neu aufgebaut werden. Und hier sehen wir einen ordentlichen Verbremser von Jeff, müsste es gewesen sein.
Mhm, richtig.
Der zweite Tachita damals, guck mal, Stefan Sarrazin.
Das waren Zeiten.
Was macht der eigentlich jetzt?
Der hat doch ein eigenes Rallye-Team, oder? Ich denke, da war er zu dem Zeitpunkt ja auch schon da Teamchef. Und ich glaube, darauf hat er sich jetzt komplett konzentriert. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Der hat ja mittlerweile, glaube ich, auch sogar schon die 4 vorne stehen.
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich glaube, zu seinen Formel-E-Zeiten sogar fast noch die 4 vorne gehabt.
Und da
tatsächlich zwei.
Stimmt, damals war Maro Engel noch dabei, ne? Platz 15 momentan. Im schwarzen Venturi.
Ja, ich hab's auch gerade gesehen, also, oh mein Gott. Ja, cool, ey.
Übrigens, wo wir die gerade hatten, die Personalien, Sarrazin war ja da gewechselt zu Tachita für die letzten Rennen und Tom Dillmann stattdessen, sein Ersatzmann sozusagen, sein Nachfolger bei Venturi. Der hat da richtig guten Job gemacht.
Und hat sich dann damit im Endeffekt dann auch für einen Stammplatz empfohlen, den er dann 2 Saisons später dann auch tatsächlich bekommen hat für eine Saison bei NIO. Ja, Sarrazin zu Tachita gewechselt, nachdem die ihren Stammfahrer verloren hatten. Das war der gute Esteban Gutierrez, der in die Indycar-Serie gewechselt ist und heute auch wieder im Dunstkreis der Formel E auftaucht. Er ist nämlich sowohl beim Mercedes Formel 1 als auch beim Formel E-Team im Simulator aktiv.
Da kommt ja der Spitzname Eguti her von uns. Ich frage, also manchmal denke ich mir, neue Zuhörer, die, wo sollen die denn wissen, dass wir Esteban Gutierrez mit Eguti bezeichnen? Das kommt aus Formel-E-Zeiten, weil der ja damals Saison 3 gefahren ist für 2 Rennen, ne? Oder 3. In Mexiko
bei Tachita.
Unter anderem, bei Tachita.
Ja, Mexiko war ja sein Debüt und dann hat er immer Eguti getwittert. Also genau. Hinter jedem Tweet, den er abgesetzt hat, stand dann Eguti.
Übrigens, Leute, wir sollten mal kurz Dennis Hallo sagen, der sich anscheinend auch hierher verirrt hat.
Hallo Dennis!
Oh, hallo Dennis.
Dennis, sag uns doch gerade mal, wie findest du die Lackierung von MS Amblin Andretti?
Hat er doch gerade schon in den Chat geschrieben, deshalb bin ich nicht drauf gekommen.
Oh, ehrlich?
Weil er geschrieben hat, was war das Andretti Livery eigentlich für ein Unfall?
Das habe ich mir nämlich eben auch gedacht.
Da ist ein Andretti links und
da kam
und jetzt
übrigens
auch
eben auch der Lacher her. Oh ja, hier, sieht man es nochmal? Warum Tobi W. gerade am Anfang so gekichert hat, da ging es nämlich um den Begriff Livery, weil wir seit Monaten uns drüber streiten, ist es nun das Livery, ist es der Livery oder die Livery? Und wir haben uns dann letztlich darauf verständigt, dass es einfach dat Livery ist, aus dem Kölschen.
Dat Livery.
Dat Livery.
Man, die Grassi macht das gut, der baut schon ein bisschen kleines Pölsterchen auf zu Sarrazin. Und direkt dahinter einer meiner Lieblingsformel-E-Fahrer of all time, Felix Rosenqvist.
Oh ja, ich habe gerade auch gedacht, den vermisst. Das ist wirklich so der Fahrer, den man mit Abstand am meisten vermisst, finde ich. Der da wirklich innerhalb von 2 Saisons, die er bestritten hat, für Mahindra ohne Ende gezeigt hat, was er drauf hat. In der Zeit auch einige, ja, nicht Rekorde unbedingt, aber in vielen Statistiken vorne mitmischt, obwohl er nur 2 Saisons gefahren ist. Also Wahnsinnstyp. Ich hoffe, der kommt irgendwann nochmal zurück.
Der ist auch schnell in jedem Auto, in das er reinsteigen darf, ne? Also auch in der Indycar ist er gut. Ich verstehe nicht, das ist also ein Talent. Man will natürlich als Rennfahrer meistens in die Formel 1, noch jedenfalls. Das ist so ein Talent, was an der Formel 1 vorbeigegangen ist und was sowas von einem Platz verdient hätte, aber es irgendwie nie geschafft hat. Apropos Rosenqvist, hui, hui, hui. Das war aber ambitioniert. Also der kam da ja von der US-Grenze angeflogen und wollte da vorbeifahren an Sarrazin.
Ja, nicht mit Sarrazin.
Nicht mit Sarrazin.
Der alte Hauding.
Der hat auch alles mitgemacht, was man mal mitmachen kann im Motorsport, ne?
Ja. Selbst in der Formel E. Also der war immer so eine Wundertüte. Manchmal dann ist er auf Pole Position gefahren und hat teilweise zum Beispiel, wenn ich an London zurückdenke, in Saison 1 war es, glaube ich, als er das Rennen eigentlich gewonnen hat, dann aber noch wegen Maximum Power Overuse oder er hatte keine Energie mehr am Ende. Genau, Energy Consumption Overuse, disqualifiziert wurde. Aber er war ganz vorn dabei, so zwischen Champions League und Kreisklasse, wie man im Fußball so schön sagt.
Ja.
Was ein Vergleich.
Ja, aber es war tatsächlich so. Also irgendwo war der immer zwischen Champions League und Kreisklasse.
Ah, oh, die Faraday Future Lackierung.
Boah, die war super. Jetzt haben wir ja schon vorgestern drüber geredet, über die coolen Dragon Liveries, Dat Livery. Welches von Dat Liveries ist denn das beste dat beste Livery von Dragon, was es in den letzten Jahren gab?
Puh. Leiten wir die Frage doch auch mal in den Chat weiter.
Ja,
welche Dragon Livery fandet ihr am schönsten? Ich bin gespannt auf Dennis Antwort, unser Dat Livery Fachmann. Also ich muss sagen, diese Faraday Future war natürlich sehr anders im Vergleich zu allen anderen Dragon-Lackierungen. Normal waren die ja immer rot und auch viel mit Chrome. Ich fand damals die Saison 2 richtig geil, als sie als beide Autos Christbaumkugelrot waren. sehr viel rot auch. Das fand ich, glaube ich, die schönste noch. Aber ich fand auch diese hier sehr spannend mit den zwei verschiedenen Ausrichtungen bei Duval und D'Ambrosio. Also genau spiegelverkehrt, von vorne nach hinten, wenn man so will.
Die wollten damit ja so eine Polarität darstellen, ne? So Plus- und Minuspol. Das war, glaube ich, die Philosophie dahinter. Genau. Deswegen war dann Brosios Auto vorne schwarz, glaube ich, und hinten weiß und Duvals Auto andersrum. Oder halt komplett andersrum, dass Duval vorne weiß war und hinten schwarz und ne, dann D'Ambrosio andersrum. Schon sehr cool. Und im Jahr danach gab es dann eben einmal das weiße und einmal das rote Auto. Auch das einzige Team, was so wirklich auffällige Unterschiede in der Lackierung zwischen den beiden Autos gehabt hat. Also Audi hat dann mal irgendwie den Heckflügel anders gefärbt und irgendwie ein Streifen war mal bei einem anderen Team anders. Aber so richtig komplett unterschiedliche Lackierung, das hat sich bisher nur Dragon getraut.
Und Venturi.
Ja, stimmt. Wir hatten in Saison 4 hatten wir bei Audi ja. Ja, wir hören dich.
Entschuldigung.
Saison 4 hatten die beiden Audis ja nochmal ein bisschen mehr Unterschied. Es war ja von vornherein immer so, dass die Grassi dann DHL-Werbung zum Beispiel hatte und ab Deutsche Post und dadurch ein bisschen mehr Gelb am Auto. Wern hat jetzt übrigens einen Platz gut gemacht gegen Evans. Aber in der Saison war dann das Auto von Abt, hatte einige Rotstiche auch, einige Linien und sowas drauf. Das hatte die Grassi gar nicht, also da haben die beiden sich schon nochmal ein bisschen mehr unterschieden, aber natürlich kein Vergleich zu Dragon.
Und Venturi, wie Tobi gerade ganz richtig gesagt hatte, ne? Da gab es auch einen Unterschied, ich glaube, ein Frontflügel war blau, der beim anderen nicht blau war oder sowas. Ich glaube, Dillmann war das blaue Auto.
Genau. Die haben Rot und Blau vertauscht bei den Autos.
Ach,
die Grundfarbe war schwarz. Und der eine vorne rot, hinten blau, der andere hinten rot, vorne blau.
Ja, Engel war immer der Rote.
Auch schön, dass wir jetzt aus jedem Jahr Rennen schauen, dass in jedem Jahr auch die Grafiken anders sind, ne? Also die Fernsehanwendungen haben sich auch enorm verändert. Von diesem super überladenen Ding, was wir in Buenos Aires hatten, zu dem relativ aufgeräumten, ja. Design aus Saison 3 zu den ganz futuristischen Sachen aus der aktuellen Ära der Formel E.
Schöner Zweikampf hier zwischen Abt und Heidfeld. Die beiden Deutschen. Da geht es um Position 10, also den letzten Platz in den Punkten. Bemerkenswert finde ich auch hier auf Platz 7 Adam Carroll, Jaguar. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals in die Top 10 gefahren ist. Wahrscheinlich ist er es, aber das prüfe ich doch gerade mal.
der ja wohl auch danach noch Interesse gehabt hatte an der Formel E. Also der ist jetzt nicht aus der Formel E rausgegangen und hat dann gesagt, ja, ist halt nicht mehr, habe ich keine Lust mehr. Ich habe den im Jahr danach noch in zivil in Paris gesehen, wie der richtig, sich Donnerstag. Unterhält ja. mit ein paar Teams und mit seinen alten Kollegen. Und er ist irgendwie so zumindest in Kontakt geblieben. Ob das jetzt ernsthafter Kontakt ist, ist natürlich eine andere Frage. Aber er war noch mal danach da.
Adam Carroll. Wenn es ernsthaft gewesen wäre, dann hätten wir ihn ja noch mal gesehen. Oder?
Also er ist zweimal in seiner Karriere in die Punkte gefahren. Zum ersten Mal in Mexiko. In seinem vierten Rennen hat mit dem achten Platz 4 Punkte geholt und dann nochmal ein 10. Platz im ersten New York-Rennen. Beide natürlich in Saison 3, denn der andere hat er ja nicht bestritten. Also immerhin, 2 Top 10 Finishes. Damit haben wir schon vorweggenommen, er wird hier nicht 7. bleiben.
Ja. Jetzt hast du schon gespoilert, dass ein neuer Fahrer in die Top 10 aufrückt. Mensch.
Ah, das tut mir sehr leid. Aber der Andretti hier ist echt irgendwie in Farbtop gefallen.
Der Dennis schreibt gerade, dass Carroll immerhin Neil Jani in der A1GP geschlagen hat.
Der war mal richtig gut. Der war auch in der GP2 ein echter Killer damals. Aber in der Formel E dann irgendwie nicht mehr.
Guck mal, Abt und Heidfeld wieder im Infight, die zwei, ne? Hin und her und her und hin.
Auch irgendwie, wahrscheinlich seht ihr das anders, aber irgendwie finde ich auch so ein Battle von Motorsport-Generationen in Deutschland irgendwie. Heidfeld ist noch so ein wenig älter. Also für Tobi W. ist es jetzt wahrscheinlich nicht so ein Generationenunterschied, aber für mich irgendwie schon.
Und vielleicht gerade deshalb. Ich weiß ja nicht, dass Heidfeld eher... Tobi, wie ist das für dich? Heidfeld ist eher dein Alter, Abt eher mein Alter. Ist das für dich auch so ein großer Unterschied zwischen den beiden?
Also erstmal ist das ein bisschen übertrieben. Nein, im Endeffekt ist es tatsächlich so, ich habe Nick Heidfeld, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder in der Formel König oder in der Formel Renault damals schon fahren sehen. Da waren die meisten von euch wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Ist natürlich definitiv eine ganz andere Generation. Und kann man, glaube ich, da auch kaum mit jemandem wie Daniel Abt oder Mitch Evans oder Fahrern aus der Generation vergleichen. Natürlich ist das ein großer Unterschied. Ja, das ist, wie gesagt, wenn du da mal einen Nick Heidfeld und Stefan Sarrazin zum Beispiel siehst, das ist schon, da reden wir tatsächlich über eine ganz andere Generation.
Was wurde eigentlich aus der Formel König?
Keine Ahnung, das war ja die VW-Nachwuchsserie. Moment, das muss ich kurz recherchieren.
Ja, gut. Ich erinnere mich nämlich an ein Gespräch mit Jerome D'Ambrosio, der dann da die Frage gestellt bekommen hat, wann warst du denn mal bitteschön an irgendeiner Rennstrecke, wo man sonst so hinkommt. Ich glaube, das war im Rahmen DTM, aber der war danach sicherlich auch nochmal am Hockenheimring, wo ich ihn da getroffen habe dabei. Da meinte er, ja, ich war da einmal Formel König. Also D'Ambrosio ist noch Formel König gefahren, aber war dann wohl einer der letzten Jahre, die es die Serie gab, bevor sie zu irgendwas anderem wurde.
Ich muss mich korrigieren, Heidfeld ist Formel Ford gefahren.
Ah.
Und dann in die Formel 3 und dann in die Formel 3000 aufgestiegen.
Das waren noch Zeiten.
Wer war denn das in der Formel König? Wen habe ich denn da im Kopf gehabt?
Ich weiß es nicht.
Nein, Michael Schumacher war es, den ich zum ersten Mal in der Formel König fahren sehen. 88.
88, da konnte ich noch gar nicht gucken.
Ja.
88, da liegt
ich schon am Nürburgring rum. Ja, danke. Ich weiß.
Guck mal, Pechito Lopez.
Übrigens im Chat,
Timo,
auf die Frage bezüglich Dragon Liveries. Haben wir zwei Antworten gekriegt, und zwar Chris Kresse fand die Faraday Future am schönsten und Dennis ist bei meiner Meinung mit Saison 2 guter Mann.
Auch unabhängig davon, welche Lackierung er mag, guter Mann.
Ja. Ich bin ja immer noch für Saison 4 Jerome D'Ambrosio.
War das Christbaumkugelrote Auto?
Das war Christbaumkugelrot, ja.
Oh, die Stimme
ja, bisher ist
von DeGrassis Ingenieur. Hier, Franco Giochetti.
Franco, ja.
Das war
jetzt
sein...
Jetzt trägt er Mercedes-Klamotten.
Aber auch nicht als Ingenieur, sondern... Also Renningenieur, sondern... Was ist denn der?
Er ist Track Operations Chef.
Ah ja, okay.
Ich habe erst ein Bild gesehen. Ja, der ist ja von Audi dann weg. Ist zu HWA das eine Jahr. Und ist dann quasi jetzt, also auch mit der Aussicht schon, dann im Mercedes-Werksteam eben diesen Posten zu kriegen. Und ja, der ist ja auch seit Anfang an dabei.
Das war auch, so eine,
Mann.
War auch so eine Traumpaarung damals mit DeGrassi, ne? Also genauso wie Jeff und Lotterer bei Tachita super waren, also vielleicht auf einer anderen Ebene super waren, aber DeGrassi, der zum Beispiel diese unfassbare Aufholjagd in Mexiko gemacht hatte, nachdem er seinen Frontflügel am Ende der zweiten Runde oder der ersten wechseln musste, dann kam später noch ein Safety Car raus und dann hat er das Auto 5 oder 10 Runden vor dem Rest gewechselt. Das ist natürlich auch DeGrassis Fahrweise zu verdanken. Der ist halt einfach ein guter Rennfahrer, aber auch dem strategischen Genie von Franco. Also der hat auch an dieser ganzen Titelgeschichte, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, ist ja inzwischen wohl durchaus bekannt, dass DeGrassi in jener Saison, die wir gerade schauen, den Titel gewonnen hat. Ich würde sagen, da hat Franco durchaus eine relevante Rolle gespielt.
Ja, und gerade wo du es ansprichst, Mexiko, da gab es ja auch richtig Beef zwischen den beiden. Und zwar in dem Jahr, als DeGrassi nachträglich disqualifiziert wurde. Also er hatte ja das Rennen gewonnen, musste dann den Sieg abgeben. Und da waren diese Herren, die wir gerade im Bild hatten, hier alle überhaupt nicht amused. Und DeGrassi am wenigsten. Und hat da einen richtig großen Streit vom Zaun gebrochen mit Franco, der auch monatelang gehalten hat. Und letztlich haben sie sich aber wieder versöhnt, natürlich, beides Profis. Aber das hat schon seine Spuren hinterlassen.
War das nicht in dieser Saison? In der dritten?
Ich meine ja. Ich überlege nur gerade. Die Aufholjagd, die Tobi ja gerade angesprochen hat, die war ja später, ne? Du meintest die spätere, die dann auch gezählt hat.
Die dann auch gezählt hat in Mexiko, ja. Aber ich weiß nicht, ob die nicht in dieser Saison gerade war.
Nee, das war 2017.
Ja, das war die gleiche Saison.
Das war die Saison, wo DeGrassi von Startplatz 15 aus gewonnen hat. Disqualifiziert wurde er ein Jahr früher. 2016 beim ersten Rennen. So dass D'Ambrosio dann gewonnen hat.
Guck mal, also wie viele Kämpfe ab da involviert
jetzt auf
ist.
Platz 9.
Ja. Der ist auch noch relativ weit nach vorne gekommen, eigentlich so vom Start weg.
Zumindest die ersten 14 Runden waren richtig gut.
Ja.
Übrigens mit Blick auf die Meisterschaft, ich erinnere mich damals an dieses Gefühl, so am Start weiß man ja, okay, Buemi hat das schnellste Auto im Feld und muss von hinten ganz viele Punkte holen, während DeGrassi von Pol startet. Und er hat sich ja schon gut vorgearbeitet, ist jetzt hier sogar in die Top 10 gefahren, wir sehen es gerade live, an Duval vorbei. Aber man hatte schon das Gefühl, okay, das wird jetzt nicht, der wird jetzt da keine Bäume ausreißen. Die Hälfte des Rennens ist rum und er musste ja wirklich den Vorsprung eigentlich verkleinern auf DeGrassi. Das war schon abzusehen, das wird schwierig.
Wobei DeGrassi da auch gerade ganz schön viel Energie rausbläst, ne? Der hat jetzt 5%.
Ui.
Tja, okay. Gut.
Ja, aber und jetzt, Fehler von Duval.
Ja. Meine und jetzt eine elegante 5-Punkt-Wendung wahrscheinlich. Ach nee, doch nicht. Geht doch. Ja, ich hab keine Ahnung. Wer war denn da schuld? War das Duval, der eingeschlagen hat, oder Heidfeld, der zu ambitioniert war?
Heidfeld war schon daneben, wo soll er hin?
Ja. Genau. Aber auch da Heidfeld natürlich auch ebenso Schaden genommen. Wir sehen vorne, die Aufhängung ist gebrochen, vorne rechts.
Das geht nicht viel weiter. Oder? Na, doch.
Die Boxengasse kommt immerhin bald. Ah, stimmt, es gab damals ja das Pitstop-Window, ne? Er durfte noch gar nicht an die Box.
Doch.
Doch, durfte er.
Das war so ein gedachtes Window.
Genau, richtig.
Also es macht noch nicht wirklich viel Sinn, jetzt mit 20% Auto zu wechseln, aber ich glaube nicht, dass es da eine Einschränkung gab von
wegen Wagen. Nee, regeltechnisch nicht.
Aber ohne rechtes Vorderrad ergibt es auch nicht viel Sinn, weiterzufahren.
Nee. Das ist richtig.
Da hat man wenig Optionen aus. Und ja.
Das ist natürlich die Frage, wo steht der? Ich erkenne es nicht wieder. Ja, genau.
Relativ ungünstig.
Ist ja super ungünstig.
Ja, ohne rechtes Vorderrad kommt man so schlecht um Linkskurven rum.
Das ist richtig. Das ist richtig. Auch die Stimme ist ja nicht mehr die aktuelle. Das ist nicht Scott Elkins, der da den Renndirektor spielt und gerade die Full Course Yellow eingesprochen hat. Oh, Lukas Di Grassi in. Guck mal, das war Oliver Grudowski, ein Deutscher. Der ist inzwischen Rennleiter der E-Trophy, wenn ich mich recht entsinne. Und Di Grassi macht einen Undercut. Und Venturi bereitet sich auch vor. Und alle anderen wohl auch.
Wäre das
erstaunlich.
Weil, ob die jetzt alle mit 11 und mit 17% oder was in die Box gefahren sind.
Sind sie.
Krass.
Das überrascht mich tatsächlich.
Das habe ich schon wieder vergessen gehabt, siehst du?
Es gab ja damals noch die Mindeststandzeit und sie durften nur 50 km/h schnell fahren bei der Full Course Yellow auf der Straße. Deshalb hat es sich nicht gelohnt, draußen zu bleiben, sondern es war schneller, wenn sie und in die Box gefahren sind, jetzt schon gewechselt haben.
Apropos 50 km/h.
Jetzt ist es übrigens heikel. Beobachtet mal Abt und Buemi.
Das ist Onward mit Buemi. Und der fährt ran an Abt.
Also 50 km/h Tempolimit.
Die fährt Buemi wohl auch, aber meine Lücke wird ein bisschen kleiner. Vielleicht fährt ab so 49,5. Alle, alle. Muss er aufpassen, dass er den nicht noch umdreht.
Auf der anderen Seite, es gibt keine Regel, dass der Fahrer auch 50 km/h fahren muss. Der kann auch langsamer fahren. Und Überholverbot herrscht auch.
Ich glaube, also, 45 muss man mindestens fahren allerdings. Ich glaube, da gibt's sowas.
Ja.
Aber
die ist er dann wohl auch gefahren, ne?
Oh, guck mal,
da sieht man noch den neuen Tab.
Genau, da ist das Monocoque ausgetauscht worden und sie hatten keine Zeit, das noch richtig zu bekleben, deshalb war es schwarz. Und jetzt sehen wir gleich eine Szene, die mal wieder gezeigt hat, dass die Rennkommissare in der Formel E einfach keinen Arsch in der Hose haben.
Na, da fährt Buemi los.
Genau.
Und vor Bayern Abt. Und jetzt pass auf.
Obwohl, das war jetzt natürlich ein Fehler von Daniel Abt. Da herrscht Tempolimit 50 km/h und er war aus der Box raus und hat den Pitlimiter losgelassen, was ein Fehler war.
Das weiß Buemi auch. Mhm.
Aber wenn wir trotzdem nochmal den Boxenstopp in der Wiederholung sehen, Einer der klarsten unsafe Releases, die ich im Motorsport die letzten 10 Jahre gesehen habe. Guck da.
Boah, ja.
Ja, das ist schon
krass. Dafür gehört wohl eine Durchfahrtsstrafe aufgedrückt und das hat sich die Rennleitung, ich kann es vorwegnehmen, nicht getraut, weil sie nicht in den Meisterschaftskampf eingreifen wollten. Also das ist ein unsafe Release Musterbeispiel.
So viel Kontroverse in dem Rennen, mir macht das Spaß.
Ja, jetzt wird so langsam, heizt es sich auf.
Wird langsam heiß.
Aber es hat natürlich auch ein ordentliches Geschmäckle, wie der Schwabe sagt. Ja. Also auch dieses Langsamfahren in der Boxengasse, das ist weit weg von sportlich.
Wie, Carroll ist Zweiter, aber nicht vor die Grassi ohne Autowechsel?
Genau. Sie sind tatsächlich, ja, weil er nur 50 km/h fahren durfte auf der Strecke.
Okay.
Es sind tatsächlich ein paar Autos draußen geblieben. Carroll und Marco Engel, die sich natürlich deutlich verbessert haben.
Guck mal, jetzt einfach das Rennen abwinken. Dann wäre Carroll, das wäre ein witziges Rennergebnis gewesen.
So, jetzt wisst ihr aber auch, warum Adam Carroll nur zweimal in seiner Formel-E-Karriere in die Punkte gefahren ist. Obwohl er gerade eben noch auf Platz 7 lag.
Hm. Ja, na klar. Weil wenn der jetzt das Auto wechselt, wenn alle Vollgas fahren auf der Strecke, na klar, verliert er da mehr Zeit.
Ja, ich habe eben in dem Moment, als die Full Course Yellow und die Ersten in die Box fuhren, habe ich auch gedacht, an Buemis Stelle, er hat ja eigentlich nichts zu verlieren. Riskier es doch und fahr erstmal weiter. Du hast noch 20% Akku. Aber wir werden ja jetzt ungefähr sehen an Carrolls Ergebnis, wo das hinführen wird am Ende.
Tobi, meinst du, die hätten sich anders verhalten, wenn von den führenden 7 nur 2 das Auto gewechselt hätten?
Das ist gut möglich, aber da sie alle reingefahren sind, war das alternativlos.
Ja. Und weiter geht's. Grüne Flagge. Guck mal, wie viel die Kassi da Vorsprung hat. Gut, Carol fährt auch an die Box.
Diese Einblendung der Flagge.
Das ist schlimm, oder?
Ja. Das ist schon wieder Mario Kart N64.
Ja. Und damals war noch nicht mal Attack Mode.
Da war noch nicht dran zu denken.
Guck mal, Carol, der ist jetzt auf 15 zurückgefallen mit dem Autowechsel. Also das ist ja ein strategischer Griff ins Klo gewesen. Jetzt im Nachhinein kann man das natürlich aber leider genau nur sagen. Ne?
Und wofür? Damit er 2% mehr Energie hat als die Fahrer, die eine Runde hinter bei Full Course Yellow gefahren haben.
Ja.
Also das ist...
Ja.
Ja, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wern übrigens verbessert sich am Teamkollegen vorbei auf an Sarrazin vorbei auf Platz 2.
Stimmt.
Wie der da so vorgekommen ist, ist mir gerade auch ein Rätsel. Der muss einen Wahnsinnsstopp hingelegt haben. Ich meine, der war ja vorher, ich glaube, Vierter, ne?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich nicht aufgeschrieben.
Also auf jeden Fall hinter Sarrazin und
Rosa. Ich höre aber gerade, dass er under investigation ist.
Die Regie sagt mir aufs Ohr. Ich höre gerade.
Aber habt ihr gesehen, mit wie viel Prozent Carol jetzt an die Box gegangen ist?
Das müssen so 5 gewesen sein oder 10 oder so. Ich glaube, so viel. So viel hat es jetzt auch nicht
mehr gehabt.
Naja, guck mal, D'Ambrosio war noch nicht an der Box, der hat jetzt 12. Also, das waren nicht 5 bis 10, sondern bestimmt so 15 eigentlich.
15,
ne?
Ja. Ja.
Mhm. 15 oder 20.
Das ist einfach nur dämlich gewesen. Dann sehen wir doch mal, gucken wir doch mal, wo D'Ambrosio am Ende rauskommt.
Das ist jetzt der Einzige, der die alternative Strategie jetzt quasi geht. Die anderen haben ja ihre alternative Strategie dann doch noch, naja, eigentlich schon nach dem letzten Moment über den Haufen geworfen.
Noch verschlimmbessert,
ja.
Sie hatten vielleicht die Hoffnung, dass die Full Course Yellow noch länger geht, weil sie festgestellt haben, dass es doch keine gute Idee sei, unter Grün zu wechseln. Naja.
Ach, ich vermisse Montreal so ein bisschen. Ne? Die Strecke ist schon... Also für mich zählt die Strecke echt zu... Das ist eine klassische Formel-E-Strecke mit einer Menge 90-Grad-Ecken. Aber allein der Fakt, dass es ständig auf und ab geht und...
Ja, das Gefälle ist geil.
Schon schön, ne?
Es ist sehr schlängelig, ja, hin und wieder. Mir gefällt Montreal.
Und gleichzeitig extrem breit. Also wir haben ja sehr lange Geraden. Die Startziel ist ja dann einmal unterbrochen durch diese Bus-Stop-Chicane, wie man so schön sagt. Und extrem viel Platz zum Überholen eigentlich. Auch wenn wir das jetzt noch nicht so viel gesehen haben bisher.
Ja, das hier ist quasi eine Autobahn. Also so eine so Stadtautobahn-mäßig. Beziehungsweise der Punkt, wo die Autos gerade sind, nicht, aber die fahren jetzt gleich den Berg hinab in einer langen Linkskurve und das ist dann quasi Stadtautobahn von Montreal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sind natürlich ein paar Spuren Platz. Nur ist die Formel E ja leider nicht mehr erwünscht in Montreal.
Nach Tante Plante.
Oh, das war ein Hin und Her. Das kann ich mal kurz versuchen.
Ja, umreiß das mal.
Okay, pass auf.
Oh ja, versuch das in 5 Sätzen zusammenzufassen.
Unmöglich. pass auf, also Formel E, stellt euch vor, Formel E wird zu einem Wahlkampfthema Nummer 1. Es standen Lokalwahlen an, es wurde ein neuer Bürgermeister gewählt. Und die Formel E war das Wahlkampfthema Nummer 1. Und für den vorherigen Bürgermeister war die Formel E so ein richtiges Prestigeprojekt und der wollte, dass das Rennen dahin kommt für 3 Jahre und im Vertrag war noch eine Option für 2 weitere Jahre, wenn es denen gefällt. Die Formel E hätte eigentlich bis heute in Montreal fahren sollen und hat allerdings eine Menge Geld gekostet und es mussten halt Straßen abgesperrt werden, wie das bei der Formel E nun mal so ist. Und weil sich da so viele Anwohner beschwert haben und dann meinte ein Ladenbesitzer, ja, direkt vor meiner Tür steht eine Kacktribüne, wir bleiben die Kunden weg. Und deswegen ist die Formel E, weil sich das alles so ein bisschen hochgeschaukelt hat, zu Wahlkampfthema Nummer 1 geworden zwischen den zwei großen Parteien. Und letzten Endes hat die Oppositionspolitikerin gewonnen. Valérie Plonge hieß sie, bei uns auch bekannt als Tante Planter. Sie war eben eine der Gegnerinnen der Formel E. Und letztlich ist die Formel E, naja, aufgekündigt worden. Das war eine ihrer, naja, nicht ihrer ersten Amtshandlungen, aber im ersten Monat jedenfalls ihrer Amtszeit in Montreal als Bürgermeisterin hat sie den Vertrag einseitig aufgekündigt, was zur Folge hatte, dass ein ganzer Gerichtsprozess hinterher kam, weil Vertragsbruch, und die Formel E hat mit den Kosten und beziehungsweise mit den Einnahmen gerechnet, die aus dem Rennen kommen und stammen sollten, die jetzt allerdings natürlich wegbleiben, jetzt wo das Rennen nicht mehr stattfindet. Und da kam noch ein ganzer Rattenschwanz an Gericht hinterher. Und letzten Endes ist es einfach nur eine Schlammschlacht gewesen, die, glaube ich, auch immer noch nicht beendet ist. Also die Formel E fordert immer noch Geld ein mit den lokalen Anwälten in Kanada aufgrund dieses Vertragsbruchs. Genitiv und Dativ und so, ne?
Ich lebe der Genitiv.
Ja. Das ist long story short in Montreal. Also politisches Thema dieses Rennen gewesen, schon immer. Und letztlich eines der entscheidenden Themen im Wahlkampf gewesen. Und die neue Bürgermeisterin hat gesagt, ich will die Formel E entweder auf der Formel 1 Strecke oder halt gar nicht. Und Formel E auf dem...
Was von Sachverstand zeugt.
Ja, ja. Also Formel E auf dem Circuit Gilles Villeneuve geht einfach nicht. Noch nicht mal eine Kurzanbindung ist da irgendwie möglich.
Da ist ein See in der Mitte auf der Insel.
Ja, da kannst du über schwimmende Brücke, hier die, ja, die Zürich-Version.
Frag mal in Zürich
nach. Da vielleicht noch funktioniert. Buemi jetzt übrigens schon vor auf Platz 7, aber natürlich immer noch weit weg von Di Grassi.
Auch krass, wie weit nach vorne Sam Bird gekommen ist irgendwie. Wo ist der gestartet? 17, 18?
Puh.
Menschen mit Zahlen?
Menschen mit Tabellen.
War auf jeden Fall sehr weit hinten.
17.
Moment.
Nee, war 18. Startreihe 9. Hinter ihm nur Piquet und D'Ambrosio.
Auch krass. Dafür, dass der Renault einfach das schnellste Auto war, ist schon krass, wie das im Vergleich, wie viel Bird im Vergleich doch gut gemacht hat eigentlich.
Aber schön erstaunlich, wie dominant eigentlich der Renault ist. Ne? Also wir haben zwar jetzt die Grassi vorne mit Audi, die waren ja auch immer gut dabei, aber dann haben wir Verne und Sarrazin im Tachita, die waren ja damals Renault-Kundenteam. Und dann haben wir Prost auf 5, Buemi jetzt schon auf 7 vorgearbeitet. Also ich finde das erstaunlich, dass damals wirklich die Unterschiede noch so viel größer waren, als sie heute sind.
Ja, das bestätigen einem auch immer wieder die Fahrer, wenn man die fragt. So, wie war es denn damals, wie ist es heute? Alle sind super stark inzwischen in der Formel E und es geht um Bruchteile von Performance-Prozenten, falls man das so ausdrücken kann. Es gibt einfach vielleicht so ein Limit, angenommen man erreicht 100% Performance und alle sind irgendwie so bei 97 momentan und das geht einfach... Also alle sind bei 97, ne? Also es gibt halt kein wirkliches Team, was so deutlich vorne dran ist, weil man dann irgendwann an so ein Limit stößt und der Rest dann aufholt. Und es geht um ganz kleine Elemente, die inzwischen den Sieg ausmachen. Damals hat's gereicht, einen Renault zu fahren. Naja, nicht ganz. Aber es war besser, einen Renault zu fahren auf jeden Fall, als einen Andretti zu fahren. Gerade Andretti, das war keine gute Saison damals für die.
Ja, durchaus. Also wenn wir mal aufs Endklassement gucken, Edams ist damals Meister geworden, Renault Edams. Letzter übrigens, Jaguar.
Oh.
Am Ende der Saison. Mit 27 Punkten auf Gesamtrang 10.
War deren erstes Jahr, ne?
Ja, das war das Richtig. Erste Jahr.
Genau, in Saison 2 hatte ja Trulli, das haben wir ja bei Buenos Aires vorgestern schon thematisiert, hatte sich ja Trulli rausgezogen nach 2 Rennen offiziell. Das heißt, der Slot war für das Ende oder bis Ende der zweiten Saison frei. Wir hatten also nur 18 Fahrzeuge. Und anschließend hat dann ja Jaguar zur dritten Saison diesen Slot übernommen von Trulli.
Wie gefällt mir
den weiteren Punkt, ja. Der weiteren Platz gut gemacht, ist jetzt 6, dahinter Prost.
Wie gefällt euch der Jaguar von damals, das erste Jaguar-Auto?
Ja, schlecht sieht's nicht aus, aber ist jetzt auch nicht. Ja, haut jetzt auch keinen vom Hocker, finde ich. Was meint ihr?
Nö.
Also es ist ja relativ ähnlich geblieben von den Farben her, aber ich finde ihn heute schöner.
Ich finde ihn auch heute viel, viel schöner.
Was meint Dennis dazu?
Er hat halt auch deutlich mehr dieses Türkis dran heutzutage. Damals war es ja wirklich einfach ein relativ langweiliges schwarzes Auto mit ein paar grünen Streifen drauf.
Ich nehme an, dafür haben die in der ersten Saison nicht viel Geld ausgegeben. Schätze ich mal.
Ich hatte ja immer gehofft, dass die, als sie einstiegen, dass sie dieses wunderschöne Chromgrün damals aus der Formel 1 zum Beispiel wieder aufnehmen.
Oh ja, das wäre toll gewesen.
Das wäre großartig.
Aber man hat sich ja dann anders entschieden, hat ja diese Marketingstrategie gefahren, Jaguar Electrifies und alles, was mit E zu tun hat, dann in dieses Türkis gepackt. Also quasi eine neue, wenn man so will, Corporate Identity, aber eben alle für alle Elektroartikel, Elektromarken.
Das ist auch eher blau. Ui, der Lopez. Der Lopez.
Benchito.
Damals bei Virgin gefahren. Ach, das waren Zeiten. Und Virgin damals mit DS. DS Virgin. Das, das Werksteam eigentlich damals, was jetzt Tachita ist.
Nein, damals noch nicht. Damals war Virgin noch Hersteller und DS nur technischer Partner.
Stimmt. Allerdings hat DS den Motor gebaut und Virgin den Namen draufgeschrieben.
Das ist richtig.
So war das eigentlich.
Aber Hersteller war offiziell Virgin.
Hast du recht. Ach, Pechito Lopez.
Ich finde es erstaunlich, dass wir immer noch Yellow haben. Kein Safety Car, kein Full Course Yellow. Ja, kommt der Safety Car. Mit einer wunderschön animierten weißen Flagge.
Hui, das war aber knapp mit Bird gerade. Habt ihr gesehen, wie da das Heck rausgestiegen ist? Race Control sagt Safety.
Was ist denn eigentlich so hier bei uns im Chat los? Viel besser heute, kommentiert Dennis.
Zum Jaguar, genau.
Das wird jetzt wohl ein Vollgasrennen zum Schluss werden, ne? Guck mal, 50% haben die Akkus noch.
Ja, relativ zügig.
Das sah ja anfänglich so aus, weil alle eben mit 20 und noch was Prozent das Auto gewechselt haben, sähe es wohl so aus, als wäre das ein sehr langer Stint gewesen, wo man sehr viel rekuperieren muss im zweiten Auto, wo es am Ende sehr knapp gewesen sein könnte. Aber jetzt mit Safety Car kann man natürlich grandios Energie sparen, gerade weil es damals noch nicht den Energieabzug gab, der heute üblich ist. Für D'Ambrosio ist das natürlich bitter. Ne? Guck mal, 70% hat er und der Rest kann jetzt wohl auch voll zu Ende fahren. Genau wie er.
Ja, und dadurch schrumpften natürlich auch noch die Chancen von Buemi zusätzlich, weil der Renault war ja sehr effizient damals. Also Energievorteil hatte er hier jetzt nicht in der Schlussphase.
Tja, Lopez da komplett selbst verschuldet. Also einfach zu viel.
Ja, ist auch so ein bisschen Crash-Kid-Mentalität, ne? Durch seine ganze Formel-E-Karriere hindurch. Der hat auch so einige echte Sternstunden gehabt, stand ja auch auf dem Podium mit DS und so weiter. Aber dann auch in der letzten Saison, Saison 5, als Teamkollege von Max Günther bei Dragon, auch nicht mehr wirklich, also konstant einfach schlecht gewesen.
Wobei das gerade schon sehr komisch aussah, als wäre da plötzlich irgendwie was gebrochen und dann wäre das Auto weg gewesen. Kann allerdings auch einfach sein.
Was los übrigens auf den
Gut, was los auf den Rängen, ja.
Das sind alles keine Tante-Plante-Wähler.
Ach, auf der anderen Seite.
Man seufzt immer so ein bisschen, wenn er hier Jean-Paul Driot im Bild hat. Damals noch der Teamchef und Gründer von Dams Racing. Hat ja auch E-Dams gegründet und ist ja jetzt im letzten Jahr verstorben. Nach kurzer, schwerer Krankheit. Er war dann zwischenzeitlich nochmal wieder im Media Center in Bern. Da habe ich ihn gesehen. Hat da auch an der Pressekonferenz teilgenommen. Das war aber sein erster Besuch seit mehreren Monaten und dann auch leider Gottes der letzte, bevor er dann verstorben ist und seine beiden Söhne dann die Teamführung jetzt übernommen haben bei E-Dams.
Jetzt machen die da im Weltkommentar einen ganz guten Punkt eigentlich. Jetzt wird gerade erzählt, wenn man jetzt Wern ist, dann angemerkt an dieser Stelle, Wern hat noch kein Rennen gewonnen zu diesem Zeitpunkt. Dann geht man jetzt natürlich volles Risiko, ne? Die Grassi, der seinen ganzen Vorsprung von Quietschsekunden jetzt natürlich eingebüßt hat hinter dem Safety Car. Das sind bestimmt, ich weiß nicht, 4 Sekunden oder sowas, war schon beachtlich, den Vorsprung, den er hatte.
4-5 Sekunden.
Das,
und Wern hat noch mehr Energie.
Richtig. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Das reicht zumindest für ein Manöver, was man mal länger fahren kann. Und der nächste gute Punkt.
3,5 Sekunden hatte er Vorsprung.
Der nächste gute Punkt. Abt könnte natürlich auch was versuchen gegen Buemi, ne? Direkt hinter ihm. Zu dem Zeitpunkt ist für Abt sowieso nichts mehr drin gewesen in Sachen Meisterschaft. Da kann man natürlich fürs Team fahren, denn Abt war, soweit ich mich erinnere, auch hat eine Rolle gespielt zumindest im Teammeisterschaftskampf. Und selbst wenn nicht, kann man damit eben halt dem Teamkollegen helfen im Fahrermeisterschaftskampf.
Ja, wenn, dann muss er es schnell versuchen, wenn die Ampeln wieder auf grün gehen oder die grünen Flaggen geschwenkt werden, besser gesagt, weil im Renntrim Buemi natürlich schon ein Ticken schneller war. Also er hatte das schnellere Auto und Buemi war damals sowieso, ist er ja eigentlich immer noch, aber so das Nonplusultra auf eine Runde gesehen. Und was er auch im Rennen rausgeholt hat, da gab es neben ihm und die Grassi zu der Zeit keinen, vielleicht Rosenquist, aber sonst keinen, der da wirklich mithalten konnte.
Ist Jeremy Collasson eigentlich noch dabei?
Ja, lass mich mein kluges Notizbuch rausholen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, der ist noch dabei. Aber ich weiß nicht, ob noch für Buemi.
So, jetzt sind meine Erdnüsse leer.
Oh oh.
Wir haben noch 8 Runden. Ja, super.
Jeden Tag eine Packung Erdnüsse?
Oh ja. Das wird eine harte Woche. Zumindest, wenn ich wieder auf die Waage steige.
Man sieht hier jetzt mal ganz schön die beiden Venturis hintereinander. Einmal den roten und einmal den blauen.
Ja, damals Safety Car noch von Qualcomm gesponsert, mit Titelsponsor.
Von Massa ist der Ingenieur inzwischen.
Okay.
Jeremy Collinson.
Interessant. Also zu Venturi gewechselt.
Und von Edo Mortara Laurent Fedacou, Ex-DTM-Ingenieur von Mike Rockenfeller. Sowieso so viel DTM-Personal in der Formel E. Und sehr viel französisches
Personal. Die sind ja jetzt alle quasi arbeitslos, ich meine.
Ja, das ist richtig. Je mehr aussteigen irgendwie.
In zwei, drei Jahren, ja, wenn überhaupt, wenn es die DTM noch so lange gibt. Ja.
Und wir sehen,
wenn es in 2, 3 Jahren noch gibt, dann wird es sie wahrscheinlich noch länger geben. Aber mal schauen, ob es sie überhaupt so lange noch gibt.
Und wir sehen, Daniel Abt hat den Restart verschlafen. Und
Buemi geht hier direkt an Brust vorbei, wie erwartet.
Und die Grassi hat das clever gemacht mit dem Fanboost, ne?
Genau.
Richtig. 20 kW mehr beim Restart, die helfen.
Ja. Prost macht sich jetzt schön breit, damit er ja Abt hinter sich hält. Und von Buemi weg.
Ja, wobei Wern an zweiter Stelle auch selbst unter Beschuss vom eigenen Teamkollegen war, von Sarrazin. Der musste da auch ein bisschen in die Rückspiegel noch gucken. Aber gut gemacht von Di Grassi.
Ich erkenne ein Muster bei Tachita. Von Rosenquist sieht man gar nicht so viel, ne? Immer gut und immer weit vorne, aber der war nicht auf dem Bild.
Ja, unscheinbar, ja.
Echt unauffälliges Rennen. Er hatte ja einmal den Angriff in der Anfangsphase gegen Sarrazin, aber das war es eigentlich nach vorne.
Ja gut, der
Mahindra war... Von denen. Oh, sorry, red du erst mal.
Ja, der Mahindra war halt auch nicht so effizient wie die Renaults. Ja, jetzt ist er im Renault-Doppel-Sandwich. Zwei Kunden-Renaults vor ihm, zwei Werks-Renaults hinter ihm.
Guck mal.
So, ab der hat Lunte gerochen.
Und jetzt geht's Richtung Buemi. Energie plus deux, hat er gerade gesagt. Zwei Runden mehr Energie als benötigt. Kann sein. Also, ich meine, mit 40% kommt man sechs Runden
oder. Oder. 2% mehr als Vollgas bis zum Rennenende.
Das mag natürlich sein. Aber stimmt ja gar nicht. Guck mal, beide 41. Selbst wenn Buemi... Ja, guck mal, das sind plus 0,2 vielleicht an Prozent, wenn man da jetzt die Grafik im Turm da links anschaut.
Versucht jetzt hinten so ein bisschen rumzuzappeln und ab nervös zu machen, um seinen Fehler wieder gut zu machen, dass er ihn jetzt durchgelassen hat. Oh, aber Wern macht Druck. 7/10 Rückstand nur noch auf Di Grassi.
Oh ja. Ich finde die Einblendung da oben so witzig. Erstmal, dass es E-Prix heißt, mit kleinem E und ohne Bindestrich. Und dann der offizielle Hashtag ist ja inzwischen ABB Formula E. Früher.
Ja, waren andere Zeiten.
Ja, aber damals noch nicht, oder?
Nee.
Nee. Eine Saison später erst.
Weil da hinten Dreher von Felix Acosta.
Ich wollte gerade vorhin sagen, wie krass sich die Freins und Acosta durch die ganzen Boxenstops nach vorne gearbeitet haben und in dem Moment.
Denkst du?
Ja, also Felix da Costa ist auf einer Farbpalette ausgerutscht und hat sich deshalb gedreht.
Guck mal, kaum sprechen wir über Rosenquist, ist er dran am Sarrazin. Ui.
Noch, wer war da schuld?
So ein bisschen in der Anatomie Piquet. Wie Duval und Heidfeld vorhin, ne?
Nee, aber Piquet hatte sich verbremst. Der Heidfeld ist ja tatsächlich daneben gefahren und ist dann eingequetscht worden. Das war es jetzt an der Stelle nicht. Piquet war einfach zu schnell und hatte keine Chance, da innen um die Kurve zu kommen.
Ui, ui, ui.
Ui. Rosenquist.
Bisschen zu schnell im Kurvenausgang.
Seltener Fehler.
Interessant, achtet mal aufs Lenkrad, wie er es jetzt auf der Geraden halten muss.
Ja.
Die Kiste ist jetzt krumm, wie man auch sieht.
Und das spielt Buemi in die Karten.
Keine Chance.
Hat er auch nicht viel Zeit verloren bei, ne?
Buemi vor auf Platz 4.
Anders als ab dahinter.
Aller ihren Wert.
Ja. Also Buemi hätte echt nichts, also doch schon Sachen anders machen können und sollen, aber in Sachen Aufholjagd wenig, was er da hätte verbessern können.
Aber vielleicht nutzen wir die Situation gerade mal kurz, um über Buemis Saison zu sprechen, denn der war ja in absoluter Überform in der ersten Saisonhälfte. Der hat gewonnen in Hongkong, in Marrakesch, in Buenos Aires. Dann einmal Punkt außerhalb der Top 10, dann wieder zwei Siege in Monaco und Paris, Nullnummer in Berlin, dann wieder ein Sieg in Deutschland und dann musste er die beiden Rennen in New York auslassen, was ihn natürlich dann zurückgeworfen hat und die Grassi wieder ja, in die Spur gebracht hat. Aber mal zum Vergleich, die Grassi in der Saison zwei Saisonsiege, Buemi zu dem Zeitpunkt schon sechs.
Das war ganz schön spannend, gerade mit Bird, der da rangeflogen ist an den Brust. Eieiei. Guck mal, die Plätze, die sie aufgeholt haben.
Der ist siebter inzwischen, der hat 11 Plätze gut gemacht.
Ja.
Heftig.
Was war denn das für ein Rennen, wo Buemi New York für ausgesetzt hatte?
Das war WEC damals.
Das war WEC...
Japan?
Nein, entweder Austin oder Nürburgring.
Ah, Nürburgring, stimmt.
Es war Nürburgring, waren ja einige. Tatsächlich. Ja, na, einige Buemi und Lopez.
Chris schreibt gerade im Chat was sehr Interessantes. Der Gruß an Mercedes und Porsche, der da zu sehen ist hin und wieder im Bild.
Genau, weil die ja zwei Wochen vor dem Rennen den Einstieg zu Saison 6 bekannt gegeben haben.
Diese Woche. Ich glaube, die Rennwoche.
In der gleichen Woche, genau.
Das war die Woche vor dem Rennen.
Die Woche, an die wir uns in 10 Jahren noch erinnern werden, wie Timo getwittert hat damals.
Aber um nochmal kurz das Thema aufzuwärmen, WEC am Nürburgring, deshalb Lopez bei DS Virgin Buemi bei Renault Edams konnten nicht fahren. Buemi wurde ersetzt durch Pierre Gasly, der dann anschließend in die Formel 1 gewechselt ist, in New York. Und Pechito Lopez wurde durch Alex Lynn ersetzt. Alex Lynn war zu dem Zeitpunkt offizieller Ersatzfahrer des Teams. Wisst ihr denn noch, wer neuer Ersatzfahrer des Teams für New York wurde?
Ich weiß ja. Es.
PR-Gag. Richard Branson, der Virgin-Gründer.
Genau.
Und blöderweise müssen wir den seitdem auch in der Datenbank führen als Fahrer, obwohl das natürlich nur ein Gag war. Aber es gibt tatsächlich bei uns ein Fahrerprofil, Richard Branson, mit Foto im Overall.
Ich kann mich erinnern, als ich später mal die Glaskugel geschrieben habe, dass ich dann tatsächlich den Ausfall von Sam Bird bei einem Rennen thematisiert habe und Richard Branson dann als Ersatzfahrer ins Auto steigen musste, allerdings aus eigener Kraft nicht mehr rauskam und rausgeschnitten werden musste.
Einfach aus Altersschwäche.
Nee, weil seine Abmessungen irgendwie so waren, dass das nicht zum Aussteigen aus dem Formel-E-Cockpit geeignet war.
Er musste schon mal im Kran reingehoben werden.
Jetzt mal Schluss mit den Gemeinheiten. Es geht jetzt gleich in die letzte Runde.
Und Werden, der ist gut dran an die Grassi, auch schon seit ein paar Kurven und Runden, ne?
Ja, der Renault ist halt einfach schnell. Und dass Werden auch ein schneller Fahrer ist, hat auch nie jemand bezweifelt. Aber er hat auch in dem Rennen relativ wenig verliert.
Buemi war also ganz knapp dran am Podium, aber natürlich jetzt mit dem gleichen Auto im Zweikampf.
Oh, witterst du eine Verschwörung?
Nein, nein, ganz im Gegenteil. Renault war das ja eigentlich überhaupt nicht recht, dass Tecita mit Renault-Motoren gefahren ist, mit Renault-Antrieben. Das haben sie nur gemacht, weil sie vom Reglement dazu verpflichtet waren. Ja, die haben denen im Endeffekt tatsächlich nur die Technik zur Verfügung gestellt und sonst überhaupt keine Infos gegeben über den Antriebsstrang. Das musste Tecita alles selbst rausfinden. Ist eine ganz, ganz andere Situation, als wenn wir sie jetzt bei Mercedes und Venturi oder bei Audi und Virgin haben, wo die Kundenteams ja auch tatsächlich Support vom Hersteller erhalten. Ja. Damals war es sehr, sehr ungeliebt bei Renault, dass da noch ein anderes Team mit den gleichen Antrieben an den Start ging.
Ja, das gab ja auch im Nachhinein noch richtig Ärger. Also Tachita und auch Wern haben ja auch immer ihren Unmut geäußert über diese Situation, dass man auch nichts von den Testtagen abgekriegt hat und so von den Herstellertesttagen, die einem ja zustehen können, wenn der Hersteller so will. Hier haben wir jetzt den Angriff.
Emi gegen Sarasa.
Aber Sarasa hält dagegen, der alte Hau
und
gegen.
Und zwar mit allem. Der will natürlich auch aufs Podium und das war ganz knapp.
Ein Wunder, dass er mit dem hinterher sich nicht geprügelt hat.
Ich glaube, er hat sich auch über ihn beschwert nachher. Jetzt ist Abt wieder dran. So, aber die letzte Runde, jetzt kommt die letzte Schikane. So,
letzte Schikane.
Ja.
Und hier kommt Lucas de Grassi, der damit endgültig den Grundstein in Richtung Titelgewinn legt.
Aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Führung in der Meisterschaft übernommen hat. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen.
Und Buemi geht los.
Ja, jetzt fängt der Spaß so, eigentlich Popcorn. Erst an. Oh ja, jetzt Popcorn. Oh, das wäre was.
Ich meine, was wir nämlich auf jeden Fall noch dazu sagen müssen, das Ergebnis bleibt nicht so, wie es jetzt ist. Das ist ja was wir in der Formel-E-Geschichte schon häufiger haben. Denn bei der technischen Untersuchung wird nachher festgestellt werden, dass das Auto von Sebastian Buemi circa 6 Kilo zu leicht war. Und der wird deshalb noch disqualifiziert und geht ganz ohne Punkte aus. Und so kommt es dann tatsächlich so, dass Lucas de Grassi die Führung in der Meisterschaft übernimmt vor dem abschließenden Rennen, das am nächsten Tag stattfindet.
Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Aber du hast recht, jetzt wo du es sagst, klingelt's wieder. Ja. Das lag an dem Unfall, ne? Ich glaube, das war einfach, dass da, ich weiß zwar nicht wie, aber Teile gefehlt haben oder sowas, ne? Oder mal wieder ein Feuerlöscher leer war.
Ja, man hat das Monocoque getauscht und das Ersatzmonocoque ist ja noch nicht mal beklebt. Ja, das Auto ist erst während des Rennens fertig geworden. Das heißt, man hatte noch nicht mal Zeit, es zu wiegen. Man hat auf Verdacht einfach so viel Ballast reingepackt, dass man dachte, es würde reichen. Aber hat sich dann nachher herausgestellt, war doch zu wenig.
Ah, ist natürlich ultra bitter. Also erst diese, dass er die beiden Rennen eben in New York nicht feiern konnte. Feiern konnte.
Das auch nicht.
Feiern nicht, aber nicht fahren konnte.
Das ist gut.
Und dann jetzt dieser Trainingsunfall. Das waren die beiden Crucial Points während der Saison. In einer Saison, in der er absolut dominiert hat, Renault das absolut beste Auto hatte und er trotzdem nicht Meister wurde am Ende.
Genau. So, das Team hat 4 Kilogramm Ballast reingepackt, um sicherzugehen, dass es nicht unter dem Mindestgewicht liegt, aber es blieb trotzdem unter den 880 Kilo, die damals als Mindestgewicht festgelegt waren.
Und jetzt geht's los. Guck mal, Boemi ist schon ausgerichtet.
Oh, jetzt. Oh, ich freue mich.
Oh. Wollen wir alle mal ein bisschen leiser sein und das Video aufdrehen?
Ja. Da will ich jetzt einfach zuhören.
Da muss man jetzt
You hit me.
Oh, erstmal geht's zum
Wiegen. Er muss sich erstmal wiegen gehen.
Regeln müssen sein.
Ich glaube, es war das letzte Rennwochenende, Svenny, wo wir beide noch nicht mit dabei waren im Team, oder?
Ja, möglich.
Ich glaube, Ende 2017 glaube auch, müsstet ihr dazu gestoßen sein.
Genau,
das war dann das letzte Wochenende und das vorletzte Rennen.
Ja, ich glaube danach, als Timo dann aus dem Urlaub kam und sich wieder so ein bisschen erholt hatte, da hat er dann Kopf für sowas gehabt.
Von dem Rennen hier braucht man auch erstmal Urlaub.
So. Timo, wo warst du in dem Jahr? In Australien?
Ich glaube Australien.
So, und
ja,
jetzt,
ich glaub auch.
Die Kirche steht im Hintergrund, im Namen des Herrn. Los geht's.
So ein Kameramann hier, den willst du doch dann auch nur treten, oder?
Nee. Und gleich kommt auch noch Nikki Shields, glaube ich, die ihm noch Fragen stellt.
Ja, die kommt auch noch.
Der ist glücklich.
Ja.
Und Bianca ist die Erste, die gratuliert.
Bianca seine, damals auch noch ohne Kind.
Ja, und ohne Ehering, glaube ich auch. Wobei, das weiß ich nicht. Ich
glaub, guck mal, da haben wir Franco im Bild, seinen Renningenieur damals. Da haben wir Niki.
Wo kommt denn der Buemi, sage mal?
Ja, muss Geduld.
Da ist der Buemi.
Auf der Suche.
Jetzt. Der ist ja, auf der Suche.
Der musste sein Auto Buemi am Anfang.
Oh, jetzt.
Los geht's.
Jetzt kommt's. Oh, geil.
Schulz, you.
Schulz, you. Oh, er tut mir aber auch leid.
Jetzt, oh, jetzt der arme Robin.
Das Argument geht auf jeden Fall an Robin.
Ja, Mann. Allein schon wegen Hittet.
Ja. Um das nochmal zu übersetzen, also nächstes Mal mache ich dann deinen Heckflügel kaputt. Okay.
Genau, er hatte vorher gesagt, dass er, dass er blockierende Reifen hatte und deshalb die Wahl hatte, entweder fährt er ihm ins
Heck. Oh, jetzt
oder
der Nächste. Oh.
Schade, dass da die Hälfte nicht zu hören ist, wegen dem blöden Krankenwagen.
I never hated you.
Big time. Dirty man, dirty.
Großartig. Einfach nur großes Kino. Also, dass er sich über Daniel aufregt, kann ich verstehen. Ne? Bist mir ins Auto gefahren und fast vergessen, dass Fulcos Yellow war. Klar.
Aber hat er selber aber doch auch.
Ja, richtig.
Er war der Erste, der beschleunigt hat und Daniel hat dann auch beschleunigt und Buemi ist es dann als Ersten wieder eingefallen, dass doch Fulcos Yellow ist und es sind die Eisen und Daniel ist ihm dann hinten raufgefahren.
Ja. Und dazu ja. Kommt auch die Unsafe Release.
Obwohl, da kann Buemi natürlich nichts für. Dafür ist seine Pit-Crew verantwortlich, aber wie gesagt.
Tja. Großartig.
Ja.
Ah, sowas macht Spaß.
Definitiv.
Ja, das war wahrscheinlich auch der Grund jetzt, warum du das Rennen zum denkwürdigsten Rennen für dich gewählt hast, Sven.
Oh
oder?
Ja, oh ja. In diese 2 Minuten einfach. Ja. War schon gut.
Ja, das Rennen an sich aber war so mittel, würde ich sagen, ne?
Ja.
Es ist ein bisschen was passiert, aber war jetzt kein Spektakel.
Aber allein für die alten Zeiten war es schon wieder sehenswert.
Ja, absolut. Vor allem Montreal war ja nur diese Saison dabei, auch die Strecke mal wieder zu sehen.
Ja.
Ah, cool.
Da ist mir so das erste Mal aufgefallen, wie krass under pressure die eigentlich sind in der Formel E. Ich dachte halt vorher so, ja, so ein wenig halt, ein wenig Spaß fahren, ne? Und dann ist der so richtig ausgerastet und ich war so, oh, okay. Ja. Chill, please.
Es geht am Ende halt immer noch um eine Meisterschaft, ne?
Oder ja, aber da ist, glaube ich, das erste Mal wirklich von Fahrerseite rübergekommen, dass es wirklich eine Meisterschaft ist, in der es hart zugeht und wo richtig auch die Fetzen fliegen und wo es um was geht.
Ja, ich weiß,
was du meinst. Das war mir vorher, glaube ich, nicht klar.
Wenn man zum Beispiel mal an das allererste Rennen, den Sieg von Di Grassi damals gedacht hat, der hat sich zwar gefreut in Peking, aber das war alles noch,
das war ein Spaß.
Mal gucken, ob das überhaupt was wird hier.
Ja.
Wie sich diese Serie so entwickelt. Und hier Ende der dritten Saison haben wir natürlich schon einen Status erreicht, in dem, wo viele, viele, allein wenn man sich hier diese Top Ten mal anguckt, Topfahrer unterwegs sind, schon sehr viele Hersteller mit Jaguar dann auch drin und der Rennkalender hat sich über Jahre weiterentwickelt. Also da hatte die schon ein Standing inzwischen.
Und das nur 2 Jahre, nachdem Alejandro Agag mal kurzzeitig gefeuert wurde, wie wir diese Woche lesen durften.
Ja, kleine Leseempfehlung an die Kollegen von The Race. Wer da mal die fünf bisher unveröffentlichte Geschichten hören, lesen will, klickt einfach mal bei den Kollegen rein.
Guck dir mal die Frisur.
Geile Frise übrigens.
Ich wollte es auch gerade sagen, der Haarschnitt. Oh mein Gott.
Der hat ja
schöne
alles mitgemacht.
Schöne Nackentapete.
Kein Wunder, dass die ihn bei Red Bull rausgeschmissen haben. Allein Boah. Wegen dem Haarschnitt.
Boah, Svenny.
Na, ja, nur weil du nicht so viele Haare hast, Tobi.
Ja, genau. Muss nicht gleich eifersüchtig werden.
Zwei Jahre später hat er mich eine Glatze rasiert, der Jeff.
Also ich habe durchaus einige Alterserscheinungen, aber weniger Haare auf dem Kopf gehört da bislang noch nicht dazu.
Na gut.
Ich weiß jetzt nicht, was du da meinst gesehen zu haben. Aber
ja. Ah, you let me by, okay. Aber dann muss er trotzdem einen Platz beim Boxenstopp gut gemacht haben, ne?
Ja, an Rosenquist vorbei.
Ach Mensch. Kinder, ich glaube, wir können so langsam den Sack zumachen, oder? Das war richtig schön.
Ja, ich denke auch.
Ja.
Aber zu Interviews reagieren brauchen wir jetzt fast nicht mehr, oder?
Nö. Das Spannendste haben wir gesehen.
Aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja, dann hat wohl niemand mehr was zu sagen, so wie das klingt, oder?
Gibt es noch Fragen aus dem Chat vielleicht?
Ja, die können wir auch einsammeln. Die paar, die gerade zuhören, schreibt mal gerne noch was. Und wenn nicht, machen wir Feierabend. Tobi W. muss sich noch ausruhen fürs Pub-Quiz gleich, das ist richtig.
Oh ja, denn die Formel E veranstaltet ja gleich, ja.
Nee, mach du mal ruhig.
Viele Infos habe ich nicht. Ich weiß nur, dass die Formel E selbst über Twitter ein Pub-Quiz veranstaltet um 8 Uhr deutscher Zeit. Und wir schicken unsere stärkste Waffe ins Rennen, Tobi W., der da mal alle lang machen soll.
Und auch wird. Ich bin davon überzeugt.
Ich gebe mein Bestes.
Juti wohl. Na dann, Tobi, bereite dich mental drauf vor.
Ich bin auch mal gespannt, wie das ablaufen wird. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, aber ich gebe einfach mein Bestes und vielleicht reicht's ja.
Das ist ganz sicher. Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht, in der letzten Ausgabe von unserer E-Pod-Spezialwoche, vorerst zumindest. Wir gucken morgen nämlich noch ein altes Formel-E-Rennen. Dann geht's wieder.
So alt ist das noch gar nicht.
Genau, so alt ist es noch gar nicht. 2018. Erst, und Ende 2018. Also ein bisschen mehr als ein Jahr her. Ausgewählt von Timo. Und zwar den Diriya E-Prix 2018. Ein durchaus denkwürdiges Rennen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ihr euch hoffentlich auch. Wir sagen danke fürs Zuhören. Und wünschen euch eine gute Nacht und freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. 18 Uhr auf live.e-formel.de. Und jetzt drücke ich aufs Intro und sagen nochmal Danke, alle bitte. Und dann sagen wir Tschüss, alle bitte.
Genau, und jetzt machen wir es noch einmal so zum Abschied wie Eurosport und gehen kurz vor der Siegerehrung raus. In diesem Sinne einen schönen Abend und Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.